Was ich da heute probieren will, muss näher ran, oder? Was ich probieren will, ist der Versuch, von den Gebräuchen und Verkehrsformen an den Geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Universität einen Schluss auf den wissenschaftlichen Charakter dessen, was dort getrieben wird, auf den wesentlichen Inhalt und auf den gesellschaftlichen Nutzen dieser Disziplinen zu ziehen. Das ist eine ziemlich abstrakte Angelegenheit, denn wenn man über den Nutzen, sagen wir, der Pädagogik oder der Nationalökonomie reden will, dann müsste man sich eigentlich anschauen, was die treiben, was die dort über die Wirtschaft sagen, was die dort über, ja, was ich, das Kapital, den Lohn, die Ware, das Geld, den Markt für Aussagen treffen. Jetzt soll mal der Versuch gemacht werden, ohne dass man sich auf die besonderen Fächer, ihre besonderen Gegenstände und das, was dort verhandelt wird, einlässt, mal sich grundsätzlich über, wie wird denn dort gedacht und was verrät denn das alles, auszulassen. Also ich rede über den Pluralismus. Und der Pluralismus der Wissenschaften, der Geisteswissenschaften, existiert, sagen wir, in dreierlei Weise. Erstens als Faktum. Als Faktum in dem Sinn, naja, wer Pädagogik studiert, kriegt gesagt, es gibt Pädagogen, die sehen das mit dem Wachsen und Erziehen so und welche, die sehen es anders. Wenn einer Nationalökonomie studiert, kriegt er spätestens bei der Makroökonomie gesagt, da gibt es die Keynesianer und die sehen es so und dann gibt es die Monetaristen der Chicagoer Schule, die sehen es umgekehrt. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist inzwischen an der Universität der ganze polemische Charakter der Gegensätzlichkeit der Theorien ziemlich eingeebnet und vergessen und wer das Zeug studiert, kümmert sich schon überhaupt nicht mehr groß drum, dass sich das alles widerspricht. Aber die Wissenschaftler selber merken es. Und jeder, der ein neues Buch veröffentlicht, der sagt schon, inwiefern er den anderen widerspricht und inwiefern die anderen was verkehrt machen oder was fehlen lassen. Ich komme dann später auf die nähere Bestimmung davon. Und macht also deutlich, dass der Zustand der Wissenschaft nicht gut ist. Denn, es ist ja ganz primitive Feststellung, in einer wissenschaftlichen Disziplin, wo widersprechende Lehrmeinungen über denselben Gegenstand kursieren, da hat man es zu gültigem, verlässlichem, verbindlichem Wissen offenbar nicht gebracht. Offenbar wissen sie nichts Gescheites über ihre Gegenstände. Sonst würden sie sich nicht widersprechen. Sie wissen nichts, vielleicht, bis hierher könnte man sagen, vielleicht wissen sie noch nichts. Es könnte ja ein Zustand des noch nichts sein, ein Zustand dessen, man ist noch nicht, wo man hin will. Man hat noch zu tun. Und in dem Sinn, darf man gelten lassen, gibt es Streits und widersprechende Meinungen ja auch in den Naturwissenschaften. Wie seinerzeit der Einstein mit seiner Relativitätstheorie herausgekommen ist, haben gestandene Physiker den Kopf geschüttelt. Und wie der Planck, hieß er Planck, ich glaube schon, mit seiner Quantitätstheorie, mit seiner Quantentheorie herausgekommen ist, da hat der Einstein gesagt, er glaubt nicht, dass Gott würfelt. Also solange das noch nicht gescheit bewiesen, noch nicht geprüft, noch nicht nachkontrolliert ist, solange man noch nicht, zum Teil in der Naturwissenschaft ist es so, die Gegenstände entdeckt, deren Vorhandensein die Theorie voraussagt, solange gibt es dort auch Pluralismus. Aber das ist dann ein Übergangsphänomen, das ist eine vorübergehende Erscheinung, bis man es weiß. In den Gesellschaftswissenschaften ist es so, wie es der Immanuel Kant schon vor 225 Jahren aufgeschrieben hat. Und da ist eigentlich nichts dazugekommen. Ich lese euch das mal vor, das ist ein schönes Zitat, die Kritik der reinen Vernunft wird mit dem und ähnlichen Zitaten eingeleitet. Der Kant befasst sich mit dem peinlichen Kontrast seiner Disziplin mit den erfolgreichen Naturwissenschaften. Er redet davon, hierdurch ist die Naturwissenschaft, und zwar dadurch, dass man die Erfahrung gelten ließ und so weiter, ist die Naturwissenschaft allererst in den sicheren Gang einer Wissenschaft gebracht worden, da sie so viel Jahrhunderte durch nichts weiter als ein bloßes Herumtappen gewesen war. Der Metaphysik aber, das ist sein Fach, und man muss sagen, die Metaphysik, das ist die Disziplin, aus der die ganze Gesellschafts- und Geisteswissenschaft später hervorgegangen ist und wo sich aus der Philosophie all die Einzelfächer Schritt für Schritt heraus isoliert haben. Der Metaphysik aber ist das Schicksal bisher noch so günstig nicht gewesen, dass sie den sicheren Gang einer Wissenschaft einzuschlagen vermocht hätte. Ob sie gleich älter ist als alle übrigen. Denn in ihr gerät die Vernunft kontinuierlich ins Stocken. Selbst wenn sie diejenigen Gesetze, welche die gemeinste Erfahrung bestätigt, a priori einsehen will. In ihr muss man unzählige Male den Weg zurücktun, weil man findet, dass er dahin nicht führt, wo man hin will. Und was die Einhelligkeit ihrer Anhänger in Behauptungen betrifft, so ist sie noch so weit davon entfernt, dass sie vielmehr ein Kampfplatz ist, der ganz eigentlich dazu bestimmt zu sein scheint, seine Kräfte im Spiegelgefechte zu üben, auf dem noch niemals irgendein Fechter sich auch den kleinsten Platz hat erkämpfen und auf seinen Sieg einen dauerhaften Besitz hat gründen können. Es ist also kein Zweifel, dass ihr Verfahren bisher ein bloßes Herumtappen und, was das Schlimmste ist, unter bloßen Begriffen gewesen sei. Also das sagt er 1779, 1781 über den Bereich des Denkens, der heute die geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fakultäten füllt. Eine Spiegelfechterei, ein Herumtappen in bloßen Begriffen und keiner, der je was behauptet hat, hat darauf einen dauerhaften Besitz gründen können, denn nach kurzer Zeit kam der Nächste und hat mit demselben Recht widersprochen. Seitdem ist kein Fortschritt in der Sache passiert. Allerdings ist ein Fortschritt in anderer Hinsicht passiert. Dass hier ein Mangel an Wissen vorliegt, dass das einen unguten Zustand der Wissenschaft charakterisiert, das ist praktisch in Vergessenheit geraten. Nicht, dass sie besser geworden wären, nicht, dass das Wissen sicherer, die Auskünfte zuverlässiger geworden wären. Aber das Bewusstsein, dass das einen schlechten Zustand der Wissenschaft markiert, wenn die Wissenschaftler nicht zu gültigem Wissen finden, das Bewusstsein hat sich ja nicht vollständig verflüchtigt. Aber das ist zu einer ziemlich affirmativen Geschichte umgebogen worden, nämlich zu einer umfangreichen Bemühung, mit der erklärt wird, warum dieser mangelhafte Zustand in Ordnung geht. Ganze Bibliotheken voll Wissenschaftstheorie erklären, warum das Schlechte so sein muss. Weil es die erste Annäherung, Pluralismus der Wissenschaften, ist zunächst mal ein Faktum. Ja, so ist es. Und wenn man es bloß als Faktum nimmt, könnte man sagen, naja, vielleicht sind sie noch nicht so weit, vielleicht ist es bloß der Anfang und die gute Sache kommt erst noch. Jetzt kommt das Zweite. Der Pluralismus der Wissenschaften ist eine staatliche Einrichtung. Es ist ein politisches Gebot. Das ist dem Betrachter so einfach nicht geläufig, nicht selbstverständlich. Wer die Sache so anschaut, der weiß, in der bürgerlichen Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, steht die Wissenschaft hoch im Kurs, der Staat richtet sie ein, er bezahlt sie im Wesentlichen, bisher jedenfalls. Jetzt sollen ja die Studenten auch ein bisschen was zuzahlen. Der Staat richtet das ein und er setzt die Wissenschaft frei. Er macht Gesetze, er macht zwar sehr früh im Grundgesetz, ganz früher Paragraph, er verordnet, er erlässt, er gewährleistet die Freiheit von Forschung und Lehre. Und wie immer bei der Freiheit, jemanden, der dem Freiheit gewährt wird, der denkt immer schnell zurück an die Zeiten, wo das nicht so war. und denkt sich, Gott sei Dank, gibt es die Freiheit. Ja, wenn wir zurückdenken an Giordano Bruno, der für eine falsche Lehrmeinung verbrannt worden ist. Wenn wir denken an Galileo, der seine richtige Theorie zurückziehen musste, weil die heilige Inquisition anderer Meinung war. Wenn wir an die Zeiten denken, wo die Dichter die Fürsten besingen mussten, da sagt sich jeder moderne Wissenschaftler, Gott sei Dank, ich darf. Der Staat lässt mich machen, was ich als Wissenschaftler will. Und die Leute denken an der Stelle an die Lizenz, an die Erlaubnis und sehen überhaupt nicht, dass eine staatliche Erlaubnis immer nicht das Abstandnehmen des Staats davon in die Sphäre hineinzuwirken ist, sondern dass eine staatliche Erlaubnis immer eine Weise ist, wie die politische Macht einen solchen Sektor reguliert. Die Freiheit von Forschung und Lehre ist ein Gesetz und es wird sanktionsbewährt, wie alle Gesetze, durchgesetzt. Natürlich hat die Freiheit von Forschung und Lehre als erstes, als Gesetz, als lizenzierte Freiheit, den Charakter, dass es quasi ein Einmischungsverbot für die gesellschaftlichen Mächte außerhalb der Uni, in die Uni ist. Ja, weder Staat noch der Geldreichtum darf den Wissenschaftlern vorschreiben, was sie sagen wollen. Freiheit von Forschung und Lehre. Die äußeren Mächte dürfen sich nicht in die Wissenschaft einmischen. Die Lizenz zum freien Denken ist gegeben. Die andere Seite steckt in der Freiheit von Forschung und Lehre immer schon drin. Die Wissenschaftler haben sich auch nicht einzumischen in den Bereich der gesellschaftlichen Mächte. Ein Wissenschaftler, der Meinung ist, kapitalistische Akkumulation wäre vielleicht nicht das Klügste, hat sich fernzuhalten von den Unternehmen, in denen das passiert. Das geht übrigens so weit, ein Physiker, der Meinung ist, Atomkraftwerke sind gefährlich, hat nicht die Autorität der Wissenschaft dafür in Anspruch zu nehmen, dass er sich in die politische Debatte um die Atomkraftwerke einmischt. Das hat er dann als besorgter Bürger zu machen. Kann eine Bürgerinitiative gründen, wie alle anderen, aber als Wissenschaftler hat er nicht mehr zu melden als alle anderen. Und wirklich zu melden haben die gewählten Abgeordneten und die gewählten Regierungen, was die entscheiden im Sinne des Staates, ob es die Atomkraftwerke braucht oder nicht. Also die Freiheit von Forschung und Lehre erstmal ist eine rechtliche Regelung und als solche ist sie immer die Zuweisung von einer Rolle durch die Staatsmacht an den Sektor Wissenschaft. Und die Zuweisung hat die beiden Seiten. Es gibt eine Lizenz, ihr dürft. Aber ihr dürft auch bloß in eurem Bereich. Und in der Form des ihr dürft, kriegt jetzt die Freiheit von Forschung und Lehre noch einen ganz speziellen Charakter. Das Forschen und Lehren ist das Recht derer, die dazu befugt sind. Die Freiheit der Lehre ist das Recht dessen, der die Lehrbefugnis ergattert hat. Und dessen Freiheit der Lehre schließt für ihn auch die Lizenz einer Freiheit gegenüber dem Wissen ein. Ja, es steht denn alles in dem Einladungsflugblatt schon drin. Der Wissenschaftler, der an der Uni einen Lehrstuhl hat, braucht sich nicht dreinreden zu lassen in seine Lehre. Ganz gleichgültig, ob es ein Student ist oder ein Kollege, ob es das bessere Argument ist oder moralische Missbilligung. Er darf vertreten, was er für seine Lehre hält. Und für alle anderen gilt das Toleranzgebot. Das habt ihr gelten zu lassen, ihr anderen. In der Naturwissenschaft hat dieselbe rechtliche Regelung keineswegs die Wirkung, dass Pluralismus rauskommt. Obwohl da auch an den Rändern der Medizin zum Beispiel ein Hacketal auch einen Lehrstuhl gehabt hat, der gesagt hat, einen Krebs, den muss man wachsen lassen, das ist ein Haustier. Hinterher ist er selber dran gestorben. Also, es gibt auch in der Naturwissenschaft an den Rändern die Lizenz die staatliche Genehmigung und damit auch die staatliche Ermächtigung dazu, zu erzählen, was man sich einbildet. Gibt es auch in den Naturwissenschaften Randbereiche, die skurril sind. Aber im Allgemeinen führt diese Lizenz in den Naturwissenschaften nicht zum Pluralismus, von Lehrgebäuden und Standpunkten, die gegeneinander stehen, sondern dort dort sind die Wissenschaftler, und zwar weil sie auf die Nützlichkeit von ihrer Leistung aus sind, schließt ein auf die gesellschaftliche Anerkennung, auf das, dass ihr Zeug angewendet und benutzt wird. Deswegen sind sie auf Objektivität orientiert. Der Nutzen der Naturwissenschaften stellt sich für den Staat und das Kapital und die Wirtschaft, die diese neuen Erkenntnisse benutzt, immer nur ein, wenn sie auch stimmen, die Ergebnisse. Die Flieger würden runterfallen, wenn die Naturwissenschaft nicht richtig wäre. Also dort läuft es nicht so. In der Geisteswissenschaft wird die Lizenz aber ganz anders verstanden. Da hat die Lizenz den Charakter, ich darf meines sagen und ich kann Toleranz von anderen beanspruchen. Und Toleranz ist schon so ein Ding. Toleranz ist schon an und für sich eine blödsinnige Tugend. Eine Tugend des Untertanen. Denn tolerieren, das lateinische Wort, heißt etwas ertragen. Etwas aushalten, was man nicht leiden kann. Ja, und das wird ganz merkwürdig benutzt bei uns im Land. Zum Beispiel kriegen wir gesagt, wir sollen die Ausländer ertragen. Und da merkt man, in dem Gebot merkt man erst einmal, wie viel Feindschaft drinsteckt. Wie viel anerkannt ist, dass die eine Last sind, dass die unangenehm sind, dass es da überhaupt was zu ertragen gibt. Auf der anderen Seite, man soll auch im praktischen Leben die Entscheidungen seines Chefs ertragen. Wenn der sagt, Entlassung steht an, dann soll man sich entlassen lassen. Man soll die Entscheidungen seines Vermieters tolerieren. Man soll tolerieren, dass die Regierung die Renten streicht. Praktisch heißt es immer, Interessen, die einen schädigen, gewähren lassen. Was mich nicht schädigt, das brauche ich gar nicht tolerieren, weil das geht mich ja nichts an, das stört mich ja weiter nicht. Was ich aber tolerieren muss, ist was, was mir nicht passt. Das Ganze jetzt aber auf dem Feld des Denkens, auf dem Feld der Theorie. Man soll die Lehrmeinung anderer tolerieren. Da steckt schon drin, die Lehrmeinung anderer, die einem nicht schmeckt, die man nicht richtig findet, die man nicht billigt, soll man tolerieren. Denken wir einen Augenblick, wenn es ums Wissen ginge, wenn es darum ginge, dass die beteiligten Wissenschaftler gescheiter werden, wenn es darum ginge, dass sie es rauskriegen wollen, wie sich es tatsächlich verhält, dann wäre Kritik, dann wäre nicht tolerieren, dann wäre Widerspruch, dann wäre Streit doch eine Hilfe für alle Beteiligten. Hinterher wüssten es alle besser. Wenn ich aber das Gebot habe, ich habe die Meinung anderer zu tolerieren, dann wird die Meinung des anderen ganz abgesehen davon, ob sie eine gute Meinung ist oder nicht, ganz abgesehen davon, ob sie ein Irrtum ist oder nicht, dann wird die Meinung des anderen wie dessen Eigentum behandelt. Man darf sie ihm nicht wegnehmen, denn es ist seins. Um es nochmal zu sagen, wenn jemand sich in Irrtum befindet, dann nehme ich ihm nichts weg, wenn ich ihm sage, wie er sich besser erklären soll. Dann ist er hinterher zufrieden, weil jetzt weiß er es auch besser. Wo aber ein Toleranzgebot herrscht, da herrscht das Gebot, die andere Meinung, die ich nicht billige, stehen zu lassen, sich ihr nicht gegenüber polemisch aufzustellen, ihre Nichtgeltung nicht durchsetzen zu wollen. Und das ist der rechtliche Zustand, den die staatliche Ordnung, die Regelung der Freiheit des Denkens an der Universität verlangt. Also jetzt sind wir nicht mehr bei, das ist ein Zustand, der könnte ein noch nicht sein. Jetzt sind wir nicht mehr dabei, das wäre ein noch unzureichender Zustand der Wissenschaft. Jetzt sind wir woanders. Jetzt haben wir eine Staatsordnung, die regelt den Sektor. Und in dem Sektor ist das Gebot der Toleranz und die Lizenz zur Lehrmeinung etabliert. Da wird nichts mehr überwunden. Da wird kein Mangel mehr überwunden, weil jetzt ist der Mangel ja Rechtszustand. Der staatliche Organisator der Wissenschaft in den geisteswissenschaftlichen Fächern ist, das gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr, aber dann, wenn die wissenschaftlichen Disziplinen und Vertreter und die Schulen und Lehrmeinungen, wenn die in in Streit miteinander liegen. Das gibt es immer wieder mal. Und das gab es in der Zeit, wo ich studiert habe, diese Umbruchsjahre in den 70ern, wo die großen Unireformen waren. Da gab es linke Wissenschaftler. Und wenn das wo der Fall ist, dann ist die Regierung richtig aktiv dahinterher, den Pluralismus am Fach herzustellen oder wiederherzustellen. Wie gesagt, das brauchen sie heute wahrscheinlich nicht mehr, weil die streiten sich sowieso nicht mehr so richtig. Aber wenn sich wo gestritten wird, wenn wo tatsächlich mal welche auftreten, die sagen, naja, von dem, was der Professor sagt, halten wir nichts. Wenn es das wirklich noch gibt, dann ist der Wissenschaftsminister, der die Berufungsliste kriegt und dann immer sagen will, welcher von den drei Berufenen er will. Und wenn er keinen will, sagt er, er gibt sie zurück, er will einen anderen Vorschlag. Er muss ihn so lange Vorschläge gemacht werden, bis der Wissenschaftsminister einen findet, der ihm gefällt. In diesem Verwaltungsakt, da stellt sich das Kultus- und Wissenschaftsministerium noch richtig auf den Standpunkt, es will nicht nur überhaupt Pluralismus haben, sondern an jeder Uni, in jedem Fach, sollen dem Vertreter der einen Auffassung, ein Vertreter der anderen Auffassung gegenüberstehen, damit auch ja jeder schon auf den ersten Blick merkt, dass es Lehrmeinungen sind und nichts Verbindliches. Wie gesagt, das ist heute wahrscheinlich längst nicht mehr nötig, weil die ihren Streit sowieso geschlichtet haben. Das ist jetzt nämlich der dritte Schritt. Die dritte Weise, wie der Pluralismus der Gesellschafts- und Geisteswissenschaften existiert, ist ein ganzes Gebäude der Sittlichkeit dieser Wissenschaften und Wissenschaftler. Die lehnen nämlich die staatliche Zumutung, toleriert Meinungen, die ihr für falsch haltet. Die lehnen das nicht ab, machen keinen Aufstand dagegen, sondern ergreifen, genau umgekehrt, die staatliche Lizenz, wenn du erst einmal einen Lehrstuhl oder wenigstens einen Lehrauftrag ergattert hast, darfst du sagen, was du willst. Dann darfst du deine Auffassung vertreten. Die lehnen die Zumutung an den Verstand nicht ab, sondern ergreifen die Lizenz begeistert und bauen sich jetzt eine ganze Moral der Verkehrsformen der Wissenschaftler untereinander, wie sie damit umgehen, dass sie sich einerseits nicht grün sind, aber andererseits sich respektieren, gelten lassen, tolerieren eben. Diese Umgangsformen, die sind zu einer Moral geworden, zu einem Kodex, zu Anstandsregeln, wie es da in der Überschrift von dem Flugblatt heißt, zu Anstandsregeln so sehr, dass jeder Mensch an der Universität voll damit rechnet, dass man in diesem Ton auftritt, dass man in diesem Ton argumentiert, dass in diesem Ton miteinander verkehrt wird. Und jeder, der das nicht tut, wird sofort auffällig. Also wenn man da nicht sagt, ich hätte einen Ansatz, und wenn man da nicht sagt, ich weiß schon, mein Versuch ist fragwürdig, und wenn man da nicht sagt, ich finde, sondern wenn man irgendwann das sagt, irgendetwas ist, dann verstößt man so auffällig gegen den sittlichen Umgang, der dort herrscht, dass überhaupt kein Mensch darauf aufpassen muss, was der Mann oder die Frau dann hinterher dem Inhalt nach sagen. Es will auch keiner mehr wissen. Denn allein das Auftreten, der Ton der Objektivität, ich komme mal später noch zu anderen Elementen, der Ton des grad an über Objekte reden, grad an über die Wirklichkeit reden und aus ihr irgendwas aufnehmen und sagen, dazu hätte ich das zu sagen. Allein diese Form des Auftretens disqualifiziert einen Menschen an der Universität. Also der Zensurcharakter dieses Toleranzgebots, der Zensurcharakter, manches ist dann nicht möglich. Der Zensurcharakter fällt den Wissenschaftlern untereinander in ihrem Verkehr ganz sicher nicht mehr auf, weil sie sich alle dieser Anstandsregeln anbequemen, weil sie alles das zu ihrer Sache machen und es ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn aber einer auftritt und sich daran nicht hält, dann merkt man sehr schnell, wie ausschließend, wie verbietend diese Sorte Verkehrsformen ist, die da betrieben wird. Jetzt muss ich vielleicht noch mal ein kleines bisschen abschweifen und ausholen. Es ist an der Uni heute so selbstverständlich geworden, dass Wissenschaft Meinung ist. Lehrmeinung. Dass Wissenschaft natürlich subjektiv ist. Dass Wissenschaftler natürlich die Welt so sehen, wie es ihrem Erkenntnisinteresse entspricht. Dass man natürlich nicht einer Meinung sein kann und so weiter und so weiter. Das ist so geläufig, dass man fast schon wieder umgekehrt daran erinnern muss. Leute, ihr seid an der Uni und nicht bei einer Dichterlesung. Es ist denen so geläufig, dass es nur um Meinungen geht in dem Sektor. Dass man daran erinnern muss, diese Meinungen sind dann im Ergebnis schon die verbindlichen Meinungen dieser Gesellschaft über sich. Die Produkte dieser wissenschaftlichen Erziehung sind hinterher die Elite der Gesellschaft. Sie sind hinterher diejenigen, ja, da studieren sie Psychologie und lernen in der Psychologie, dass es 17 verschiedene Theorien gibt, die sich durchaus widersprechen. Dass keiner was Richtiges weiß, dass das auch gar nicht verlangt werden kann und so zu. Und wenn sie die Uni verlassen, dann sind sie die Experten für die Seele. Also hinterher ist es dann doch nicht bloß Meinung und unverbindlich und keiner weiß genau. In der Praxis sind das die Leute, und die Ökonomiestudien verlassen, sind dann hinterher diejenigen, die entweder die Firmen leiten oder die Konjunkturprognosen machen oder den Wirtschaftsminister beraten. Sie sind die Experten, die diese Gesellschaft für ihre Abteilungen hervorbringt. In der Uni kriegen sie gesagt, alles bloß Meinung. So ist es also nicht. Es ist, wovon die Rede ist, schon von einem harten Widerspruch. Dass Wissenschaft bloß Meinung sein soll, ist ein Widerspruch. Und der löst sich auch für die Universität nicht in die eine oder in die andere Richtung auf, sodass sie sagen würden, also gut, wenn Wissenschaft, dann nicht Meinung. Oder wenn Meinung, dann nicht Wissenschaft. Nein, man beharrt auf der Gleichung, dass Wissenschaft Meinung sei. Deswegen ist es eben auf der einen Seite so, dass jeder, wenn er sich dann einbringt, eine Meinung äußert. Aber um sich einzubringen, stellt er sich nicht einfach hin wie im Wirtshaus und sagt, ich meine. Da ist dann erstmal verlangt, nehmen wir mal, wie die Wissenschaft dann so läuft, die Examensarbeiten, die Doktorarbeiten, Habilitationen schon gleich. Ja, da muss einer das Fach studieren und den Stand der Forschung fixieren und dann Mängel des Stands der Forschung ausfindig machen, damit er das Recht erwirbt und das Recht sich verschafft, das Fach, um das zu ergänzen, was er zu sagen hat. Also da ist dann schon ein Bezug auf den Stand des Fachs nötig. Da tut man so, wie wenn es einen Korpus von Wissen gäbe. Wenn man sagt, ich komme mit meiner Habilitation im Jahr 2006, ich setze mich auf all die Mängel, die es gibt, oder ich mache lauter Mängel ausfindig, die es rechtfertigen, dass ich mich auch noch äußere. Und dann aber die andere Hälfte. Und dann reicht es ihm aber auch, wenn er sich auch noch äußert. Den Standpunkt. Und dann räume ich die Mängel weg und ersetze das ganze Meinen durch Wissen. Den Standpunkt gibt es auch wieder nicht. Das ist jetzt die erste Fassung dieser sittlichen Verkehrsformen. Man kritisiert sich, aber tautologisch. Die Wissenschaftler haben ja, die merken, dass sie nicht dasselbe sagen, das ist ja klar. Und sie gehen damit um. Sie gehen ein auf das, was die anderen treiben. Eigentlich weisen sie es ja zurück. Jeder meint ja, was ich sage, stimmt. Und was der andere sagt, ist nicht so richtig. Sie gehen aufs andere ein, aber wie? Sie werfen dem anderen vor, er habe ausgelassen, ausgeblendet womöglich, vergessen, was ich sagen will. Das ist, was ich meine. Das ist Kritik, aber es ist tautologisch. Es ist tautologisch im Sinn von, du sagst nicht, was ich sage. Ja, das war ja der Ausgangspunkt. Die Kritik lässt sich der andere gefallen, weil er sie mit demselben Recht zurückgeben kann. Du sagst ja auch nicht, was ich sage. Du vergisst ja auch, du blendest ja auch, du unterschlägst ja auch, was meine Lehre sagt. Jetzt sagen beide einander, du unterschlägst, was ich wichtig finde. Und das kann man sich wunderbar hin und her sagen. Macht einen Vorwurf, aber einen Vorwurf, der den anderen gar nicht trifft. Weil der sagt, der stimmt ja auch, mit deinem befasse ich mich ja nicht, sondern mit meinem. Nach der Seite ist die wissenschaftliche Diskussion, die stattfindet, der totale Widerspruch. Wollte man sagen, es meint halt jeder, was er will. Dann bräuchte man sich gar nicht zu streiten. Auch nicht so. Da müsste man auch nicht sagen, du blendest aus, was ich sagen will. Der will halt was anderes. Oder will man auf Wissen raus? Dann darf man sich nicht so streiten. Jetzt streiten sie sich aber in einer Weise, in der die Negation der anderen Theorie immer ihre Anerkennung mit einschließt. Insofern ist die Universität, auch wenn keiner mehr laut am Pluralismus leidet und sagt, oh, um unsere Wissenschaft steht es schlecht, wir sind uns nicht einig. Insofern ist die Wissenschaft dauernd damit befasst, dass die Theorien sich widersprechen und sie geht dauernd damit um. Aber halt auf eine so schlechte Weise. Man kann so sagen, es gibt einen Fortschritt in dem Ganzen. Also jetzt war das Ding, jeder beharrt auf dem eigenen und sagt, das andere würde das fehlen lassen, was man selber sagt. Dieses Feststellen und Streiten auf Basis des Widerspruchs in der Sache, kriegt jetzt aber eine interessante Verschiebung. Und die Verschiebung geht so, man beklagt nicht mehr das fehlende Wissen, sondern die fehlende Übereinstimmung der Wissenschaftler. Ja, das klingt fast wie dasselbe, ist aber überhaupt nicht dasselbe. Das fehlende Wissen, man könnte sagen, dass die Wissenschaftler sich nicht einig sind, zeigt an, dass sicheres Wissen nicht existiert. Ja? Dann aber sagen, naja, das Problem wäre ja auch schon weg, wenn sie sich einig wären, ist nicht richtig. Weil einigen kann man sich auf alles Mögliche. Ob das Wissen ist, worauf sich geeinigt wird, ist ganz was anderes. Wenn jetzt dann also der Übergang passiert, gelitten wird, aber nicht mehr am fehlenden Wissen, sondern am Streit im Fach, gelitten wird an der Nichtübereinstimmung, dann haben wir was Neues. Dann haben wir eine Bemühung, die nicht mehr auf Beseitigung von Irrtümern zur Herausfindung der Wahrheit geht, sondern zur Beseitigung von Gegensätzen zur Herbeiführung des Friedens im Fach. Also, dann haben wir die andere Seite von du blendest aus, was ich sage. Man besteht einfach drauf, dass man selber einen Aspekt bloß beleuchtet. Das lässt gelten, dass der andere auch bloß einen Aspekt beleuchtet, aber immerhin einen Aspekt beleuchtet. Das mit dem Aspekt ist eine Weise, wie man über gegensätzliche Meinungen einen Frieden schließt. Und es ist eine verkehrte Weise, denn Aspekt ist überhaupt nicht, die ganze Auffassung passt überhaupt nicht zu, was eine Theorie ist. Eine Theorie erklärt was, das weiß warum einer Sache, das sagt den inneren Zweck einer Sache, schon gleich, wenn es gesellschaftliche Dinge sind, die innere Zwecke haben. Wenn ich da zu einem anderen Ergebnis komme als ein anderer, dann widerspricht meine ganze Theorie der ganzen anderen. Dann zu sagen, ach Gott, das betrachten wir doch einmal so, du schaust von rechts drauf, ich schaue von links drauf. Das ist ja mehr das Bild, das mit Aspekt angesprochen wird. Ach, ich schaue es halt von der Seite her an. Das negiert vollständig, dass Theorie eine Erklärung ist und nicht quasi eine Perspektive, die man auf einem Berg von oben oder von unten nehmen kann. Dennoch, es ist viel geleistet, wenn die Wissenschaftler untereinander sagen, ja, ich habe halt mehr den makroökonomischen Aspekt, du hast mehr den mikroökonomischen Aspekt. Ich habe mehr den erziehungsphilosophischen, du hast mehr den didaktisch-praktischen Aspekt im Auge. Der Fortgang dieses Umgangs der Wissenschaft mit ihrem inneren Unfrieden führt zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist, man stiftet nicht bloß so eine äußere Form der Anerkennung, Aspekt, sondern man bringt die Theorien in ein Verhältnis, steckt den Aspekt schon ein bisschen drin, als ob sie alle ein Beitrag zur Erklärung der Sache wären. Nochmal, einerseits ist es ganz unsachgemäß, denn eine Theorie ist die Erklärung einer Sache, eine falsche oder eine richtige Erklärung. Dann zu sagen, die ist ein Teil der Erklärung, das geht schon eigentlich überhaupt nicht mit dem Zeug. Man kann da nicht Teil sagen. Wie man es eben auch bei Aspekt nicht kann. Aber sie stiften jetzt im nächsten Schritt den Frieden, indem sie einfach die Theorien nebeneinander stellen und sagen, jede trägt was bei zur Erklärung der Sache. Und das macht übrigens jedes Lehrbuch. Also jeder, der eine Einführungsveranstaltung in irgendeinem Fach mitkriegt, kriegt den Durchgang vorgeführt. In der Psychologie, von den ganz ersten Anfängen, dem Freud, über die amerikanischen Behavioristen, Skinner und so weiter, über die kognitiven Psychologen, die modernen, die rational sein wollen und so weiter. Jeder kriegt es vorgeführt und sie werden vorgeführt als, sie sind alle Beiträge zur Erklärung des Psychischen. Das Lustige ist, zum Frieden werden die Theorien dadurch gebracht, dass man einfach einer jeden die Spitze abbricht. Wenn man jeder Theorie ihre Bestimmtheit nimmt, wenn man jede Theorie quasi auf den gleichen Nenner runterbricht, naja, dann widersprechen sie sich nicht mehr. Dann kann man sagen, wir heutigen modernen Psychologen, wir betrachten den Sigmund Freud als einen großen Vorvater von uns. Der hatte damals die Damen der Wiener Gesellschaft und ihre Neurosen vor sich und er hat, will rausgefunden haben, die kämen von einer, von einem schlechten Gewissen in Sachen sexueller Lust. Schlechte Verarbeitung sexueller Bedürfnisse, Unterdrückung, Sublimierung und dann gibt es ja Verdrängung und dann haben sie auf einmal Angst vor Schnecken oder großen Plätzen oder irgendwas. Vollkommen wurscht. Der hat gesagt, diese Damen sind ein bisschen Meschugge und nicht so recht realitätstüchtig, weil sie mit ihrem Sexualleben so unterdrückerisch umgegangen sind. Seine Theorie. Da kommt 50 Jahre später der Skinner und sagt, ja, das Verhalten, wenn wir ein gewünschtes Verhalten erzeugen wollen, dann müssen wir unseren Probanden konditionierte Reflexe angewöhnen. Und das geht so, dass man ihnen immer dann, wenn sie machen, was sie sollen, eine Gratifikation gibt und immer dann, wenn sie nicht machen, was sie sollen, eins drauf gibt. Dann gewöhnen sie sich dran, dann machen sie das, was sie sollen. Und das kann man bei Ratten studieren und das hat man rausgekriegt, das funktioniert da und bei Menschen funktioniert es zwar nicht, aber so ähnlich muss man sich vorstellen, dass es dort auch wäre, bloß viel komplizierter. Zwei Theorien, grundverschieden. Wenn man aber sich dazu entschließt zu sagen, naja, eigentlich waren es alle Beiträge dazu, wie schwierig es ist, aber auch wie sehr es drauf ankommt, dass der Mensch in seinem Leben einen realitätsgerechten Bezug auf die Realität nimmt, denn sonst scheitert er. So. Wenn man das als den gemeinsamen Nenner nimmt, dann kann man sagen, ach, und der eine hat es ein bisschen so ausgeschmückt und der andere hat es ein bisschen so ausgeschmückt. Jetzt bleibt von den Theorien beiden nichts mehr übrig. Aber die Einheit des Fachs ist gewahrt auf Kosten der Erklärungen, die gegeben worden sind. Übrigens der falschen Erklärungen, die gegeben worden sind. Aber darum geht es jetzt ja gar nicht. Man wahrt die Einheit des Fachs auf Kosten der Bestimmtheit der Erklärungen, die man, ja, an deren Widerspruch man gelitten hat. Schließlich, und damit will ich dann erstmal fertig sein mit diesem Punkt, wird die Anerkennungswürdigkeit von Theorien überhaupt ausdrücklich in sachfremde Gesichtspunkte gelegt. Die Anerkennungswürdigkeit von Theorie, warum das, was man an der Uni lernt, nicht dasselbe ist, wie was in Talkshows verzapft wird. Das liegt dann, der wissenschaftliche Charakter der Theorien liegt dann gar nicht mehr im Inhalt, den die da erzählen, sondern darin, dass sie, und das stiftet dann die Einheit des Fachs, dass man zu diesem Inhalt, den man da erzählt, auf einem Weg gekommen ist, den man erläutert. Das ist das Methodische des Denkens an der Universität. Das ist es, was jedem, der an irgendwelchen Sachen interessiert ist, an Stoff interessiert ist, immer zur gähnenden Langeweile treibt, sobald er in irgendeinem Universitätsseminar ist oder sobald er Universitätsschrift, wissenschaftliche Literatur liest. Ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist. Da steht alles dreimal drin in den Büchern. Von im Vorabschnitt als methodische Vorbemerkung. Da kommt, wie man gedenkt, die Sache zu traktieren, die man sich jetzt gleich vornehmen will. Und da steht dann drin, ja, ich mache den empirisch-kritischen Ansatz, ich befolge die Methode Karl Poppers und mache eine kühne Vermutung, aber ich prüfe es hinterher genau an der Realität. Oder ich bin hermeneutisch orientiert und mein Erkenntnisinteresse ist dieses und jenes und ich will die Sache so sehen, damit sie dann so aussieht und so zu. Und dann kommt der zweite Teil und da macht man das dann. Na, genau das, was man vorher angekündigt hat. Und der dritte Teil, der ist dann Konsequenzen und da kommt dasselbe dann nochmal in der Rubrik und das habe ich jetzt über die Sache gelernt. Die Einheit des Fachs wird jetzt gewährleistet, nicht durch den Inhalt der Theorie, nicht durch das, was sie sagt, sondern dadurch, dass man sich verbindlichen Regeln, wie man Theorien zu basteln hätte, unterzieht, dass man die für sich verbindlich macht und dass man sich an sie hält. Nachvollziehbarkeit von Theorie heißt nicht, man erklärt sich das und dann versteht man es. Sondern Nachvollziehbarkeit von Theorie heißt, wenn du mir sagst, welche Regeln du befolgt hast, dann kann ich schauen, ob du sie auch befolgt hast. Das ist wie ein Spiel, das ist wie bei Schach. Ja, wenn man sagt, den Bauer darf man nur so ziehen, dann kann man hinterher nachprüfen, ob das eingehalten worden ist. Und die Wissenschaftlichkeit dieser Ergebnisse, die Wissenschaftlichkeit der Ergebnisse wird voll und ganz verlegt in die Treue gegenüber den methodischen Vorschriften, die man als für sich verbindlich vorweg bekannt gemacht hat. Großer Teil der Wissenschaft schaut deswegen so aus, dass man immer zu lesen kriegt, wie die Wissenschaftler die Gegenstände packen wollten, wenn sie es denn machen würden. Sie reden immer über das, wie sie mit den Dingern umgehen täten, wenn sie es tun würden. Und auf der Ebene findet dann viel Streit statt. Ja, deine Methode ist natürlich nicht die richtige. Jetzt wird der Pluralismus, der ja gerade durch die Methode, sollte ja der Pluralismus befriedet werden. Jetzt wandert der Pluralismus in den Streit der Methoden. Dort findet er auch statt, aber jetzt natürlich erst recht unsachlich, denn eins ist ja raus, das, was überhaupt die Basis jedes wissenschaftlichen Streits ausmacht, ist raus, nämlich, dass man über dieselbe Sache verschiedener Meinung ist. Wenn man erstmal bei der Methode ist und über Methoden streitet, dann ist der Bezug auf, wovon redest du überhaupt, ja, das gibt's ja gar nicht. Ich rede von Methoden, ich rede von wissenschaftlichen Verfahren, ich rede nicht mehr von, was weiß ich, Klopstock und ich will erklären, was der sich gedacht hat oder der Enzyklika des Papstes oder die Religion oder irgendeinen Gegenstand, der erklärungswürdig wäre. In der Kategorie der Methode, da ist dann endgültig auch allen Beteiligten bewusst, dass Wissenschaft ein tautologisches Verfahren ist. Man einigt sich auf Weisen, wie man die Dinge betrachtet und hinterher schauen sie so aus, wie man sie angeschaut hat. Dass bei der Wissenschaft hinten rauskommt, was man vorne methodisch reinsteckt, das ist den Vertretern dann auch bewusst. Und da ist das verankert. Da ist durch den ganzen Durchgang des Umgangs der Wissenschaftler mit dem Pluralismus, an dem sie am Anfang mal gelitten haben, am Schluss kommt der Frieden raus, indem sie sagen, ja, das ist notwendigerweise und berechtigterweise eine subjektive Geschichte, eine bloße subjektive Ordnung, die wir in die Dinge bringen. Wir werfen Netze über die Welt, damit wir Orientierung finden. Und so reden sie dann. Jetzt kommt der letzte Punkt. Der letzte große Punkt, der sollte heißen, ja, was nützt denn jetzt das Zeug eigentlich? Fangen wir mal damit an. Der Staat leistet sich neben einem riesigen naturwissenschaftlichen Apparat, Wissenschaftler, Forschungsstätten, Ausbildungsstätten, Studenten, der Staat leistet sich auch einen riesigen Geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Apparat. Auch dort Forschungsstätten, Ausbildung, Lehre. Und jede Menge Absolventen kommen daraus. Der Staat leistet sich die Sektoren durchaus von der öffentlichen Sicht her aus dem gleichen Grund. Wissen soll die Praxis von Wirtschaft und Gesellschaft effektiver machen. Bei der Naturwissenschaft ist es so, da kommt Wissen raus und das Wissen wird dann zum Mittel der Konkurrenz des kapitalistischen Produktionsstandards Deutschland. Deswegen will man schneller sein als andere, deswegen muss man einen Wissensvorsprung haben, damit es Konkurrenzmittel ist und als Konkurrenzmittel taugt. Deswegen heißt es, wir müssen was dafür tun, dass neue wissenschaftliche Ergebnisse schneller in verkaufbare Produkte umgesetzt werden und so zu. Da ist es alles irgendwie ein klarer Fall. Die Wissenschaft bringt neue Eigenschaften der Naturgegenstände heraus, sie bringt neue Anwendungen heraus, sie entdeckt neue Gebrauchswerte oder sie entdeckt neue Produktionsverfahren, die die Produktion rentabler, lohnender und dadurch konkurrenzfähiger machen. Dieselbe Haltung hat der staatliche Auftraggeber auch gegenüber den geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen. So nach dem Motto, der Staat will nicht nur wissen, wie das Atom funktioniert, damit man Atomkraftwerke und Atombomben bauen kann, sondern er will auch wissen, wie die Wirtschaft funktioniert, damit man sie besser in den Griff kriegt, damit man die Konjunkturtäler vermeiden kann, damit man das Wachstum besser steuern kann. Er will auch wissen, wie das Herrschen selber funktioniert, damit es erfolgreicher geht, damit man nicht keine Reinfälle erleidet. Dann will er vor allen Dingen wissen, wie der Mensch funktioniert, wie wir ihn motivieren, lenken, bilden kann, damit er all das leistet, was man von ihm erwartet. Bis hin zu, er will wissen, wie die Filmindustrie oder das Filmproduzieren, das Film anschauen, wie die Kunst und ihre Wirkung funktionieren, damit irgendwas, was man sich davon verspricht, an heilsamer Wirkung oder an Unterhaltungswirkung, damit alles das optimiert werden kann. Der Standpunkt ist durchaus instrumentelles Wissen. Wissen, das nützt, um die gegebene Praxis zu optimieren, zu verbessern, ihre Erträge zu vergrößern. Es ist schon merkwürdig, wenn diese Stellung, man muss rauskriegen, wie was funktioniert, damit man besser damit umgehen kann, wenn diese Stellung nicht nur gegenüber der Natur, die ja nun wirklich eine vorausgesetzte Objektivität für menschliche Zwecksetzungen ist, wenn man das nicht nur gegenüber der Natur hat, bei der gibt es ja wirklich nichts anderes als rauskriegen, wie sie funktioniert, damit man sich den Gesetzen anpassend ihrer bedienen kann. Aber es ist schon merkwürdig, wenn dasselbe in Bezug auf gesellschaftliche Institutionen, Gegenstände, gesellschaftlich produzierte Gegenstände und Verhältnisse oder gar auf den Menschen selber angewendet wird. Man muss rauskriegen, wie er funktioniert, jetzt bin ich das selber. Da merkt man schon, diese Gesellschaft betrachtet ihre eigenen Institutionen, ihre eigenen Hervorbringungen und ihre Leute wie eine vorausgesetzte Objektivität, deren Eigengesetzlichkeit man herausfinden muss, damit man sich ihr besser anpassen und dadurch sie besser ausnutzen, sie zu besseren Ergebnissen bringen kann. Also da merkt man schon, instrumentelles Wissen gegenüber, also Wissen ist Wissen und es ist in Sachen Natur. Und instrumentell ist es, weil das zu dieser Sache auch passt. Bei gesellschaftlichen Dingen instrumentelles Wissen zu fordern, ist eh schon ein brutal affirmativer Standpunkt zu, auf der einen Seite, zu den eigenen geschaffenen Umständen, die ja vielleicht auch nicht unbedingt wie Natur sind, die nicht unbedingt so sein müssten, wie sie jetzt sind, die man ja auch beurteilen und bewerten könnte. Und die dann aber zweitens offensichtlich als Unbeherrschte vorausgesetzt werden, als welche, die man gar nicht im Griff hat, sodass man ihre Eigengesetzlichkeit rauskriegen möchte, damit man sie besser in den Griff kriegt. Die Haltung ist schon verkehrt. Sie zeugt schon davon, dass diese Gesellschaft sich selber wie eine Naturvoraussetzung behandelt und alle ihre Mitglieder darauf verpflichten will, die Gesellschaft, wie sie nun mal ist, als die Existenzbedingung, unter denen die Leute stehen, hinzunehmen und bloß ein benutzendes, ausnutzendes, instrumentelles Verhältnis dazu einzunehmen. Aber was hilft denn die ganze Haltung, wenn das Wissen, das dann rauskommt, bloße Meinung ist? Das ist jetzt ja wirklich das Rätsel. Okay, der Standpunkt des Staates, er möchte, dass die Gesellschafts- und Geisteswissenschaften ihm instrumentelles Wissen über seinen Laden liefern, damit er ihn besser regieren kann. Mag ja sein, dass er das gern hätte, aber was hat er denn von Wissenschaften, die so tun, als würden sie Wissen produzieren, aber dann doch bloß subjektive Theorien sind? Meinungen. Eins ist klar, die wirkliche Praxis verbessern tun sie nicht. Und es ist auch gar kein Geheimnis. Während es auf der Seite der Naturwissenschaft einen technischen Fortschritt gibt, der immer weitergeht, bleiben den Menschen trotz aller Geistes- und Gesellschaftswissenschaften die Übel des gesellschaftlichen Daseins erhalten. Ja, da mögen noch so viele Universitätsprofessoren die Probleme unserer Gesellschaft zum Thema machen. Die Probleme der Konjunktur, die Probleme der Arbeitslosigkeit, die Probleme wachsender Armut, die Probleme der Politikverdrossenheit und. Hinterher, die Armut wird nicht weniger, die Konjunkturen hören nicht auf, die Schicksalsschläge, die gesellschaftlich produzierten Schicksalsschläge wie Entlassungen und Armut nehmen nicht ab. Und noch nicht einmal das persönliche Glücksrittertum aus seinem Alltag mehr machen, gelingt den Leuten dank der Ratschläge der Psychologen besser, als sie es ohnehin gekriegt hätten. Keines der Probleme wird bewältigt, keines der Probleme wird beseitigt. Also das verrät schon, dass hier was anders vorliegt als instrumentelles Wissen, mit dem man die gesellschaftliche Praxis im Umgang mit Wirtschaft und Staat und Volk optimieren könnte. Was ist es denn? Was leistet sie denn, die Wissenschaft? Fangen wir mal an mit einer negativen Leistung. Wenn die Wissenschaftler in ihrem Selbstbewusstsein schon ausdrücken, dass Theorie immer eine subjektive Sache ist, eine bloß mögliche Sicht der Dinge, eine Sicht, deren Bestimmungen und Eigenschaften sich weniger dem Objekt, mit dem sich ein Denker befasst, als seinen Erkenntnisinteressen, seinen Vorurteilen, seinen Vorlieben verdankt. Wenn Sie das selber schon sagen, dann ist eines in diesem Selbstbewusstsein drin, nämlich keine Theorie darf Anspruch darauf erheben, die Objektivität erkannt zu haben. einerseits trivial, weil das verfolgt uns jetzt schon den ganzen Abend. Andererseits, das ist ja ein Kritikverbot gegenüber der Objektivität. Oder anders ausgedrückt, man kann sagen, na, Kritikverbot ist es nicht. Aber es ist die Erläuterung, dass Kritik immer ein subjektives Wünschen und Meinen ist. Kritik, die darauf zielt und darauf auch praktisch dahin übergeht, das Kritisierte zu bekämpfen, das Kritisierte zu beseitigen, diese Kritik wird in diesem Selbstbewusstsein des Denkens als per se unwissenschaftlich verworfen. Wissenschaft, sagen die, kann nicht Kritik sein. Kritik ist subjektives Wünschen und Meinen. Diese Tour, pluralistisch alles gelten zu lassen, dann aber auch nichts als Wissen gelten zu lassen, ist die Verpflichtung des Denkens darauf, dass es letzten Endes vor einer Beurteilung der gesellschaftlichen Realität Halt zu machen hat. Die gesellschaftliche Wirklichkeit, die ist einem wissenschaftlichen Urteil nicht zugänglich. Keiner darf behaupten, er hätte zwingende Gründe. Ja, wir kriegen es zu spüren. Er hätte zwingende Gründe, den Kapitalismus abzulehnen. Das gilt als unwissenschaftlich. Jedes praktische, Schritte begründende Urteil kriegt automatisch den Vorwurf der Intoleranz, der Freiheitsverletzung und der Gewalt. Wer die Wahrheit beansprucht, ist Terrorist. Bitte? Doch, das würden wir schon gern. Ja. Ja, wenn wir davon überzeugt wären, würden wir anders dastehen. Ja. Drehen wir das Ganze rum, positiv. Wenn es also dann schon kein Wissen ist, sondern bloß subjektive Theorie, wo ist denn dann ihr Nutzen? Nicht in der Erklärung der Objektivität, nicht in der Erklärung dessen, wie die Welt ist. Der Nutzen der Theorie ist einer für den, der sie rezipiert. Der Nutzen der Theorie ist einer fürs Subjekt, nicht einer in Bezug auf die Objektivität. Die Theorie soll dem Menschen was geben. Die Welt erklären ist nicht der Punkt, sondern dem Menschen einen Reim auf die Welt machen und einen Reim, von dem sie selber gleich sagen, es ist ein Reim, es ist nicht die Welt, was in unserer Erklärung gesagt wird. Es ist eine Weltanschauung, die wir produzieren. Eine Weltanschauung, mit der du Ordnung in das Chaos bringen kannst, für dich, damit es deine hast. Mit der du Sinn in die sinnlose Objektivität bringen kannst, damit sie nicht sinnlos ist. Mit der du deine Stellung in der Welt verstehen kannst. Die Leistung der Wissenschaft besteht darin, dass sie die Wirklichkeit als Verwirklichung sinnvoller Prinzipien hinstellt. Und Es gibt richtig Phrasen in der historischen Entwicklung der Universität und des universitären Denkens, die das richtig ausdrücken. Bei Dilthey war da mal, das ist auch schon wieder 100 Jahre her, der hat richtig ausdrücklich gesagt, ja, in den Naturwissenschaften, da geht es ums Erklären. Aber in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften geht es nicht ums Erklären, sondern ums Verstehen. Denkt man immer, holla, was denn nun? Da könnte man ja sagen, naja, naiv genommen ist es dasselbe. Na, da muss man es halt richtig erklären, dann versteht man es auch. Aber wenn einer das in Opposition bringt, wenn einer sagt, nicht erklären, sondern verstehen, dann hast du sofort, was gemeint ist, nämlich Einverständnis produzieren. Die Sache, die du dir geistig vornimmst, als etwas von dir selber, zu dir Gehöriges, zu dir Passendes erkennen. Dich in der Sache wiedererkennen. Dich versöhnen mit der Realität, die dir im ersten Moment fremd vorkommt. Also dann ist die Leistung der Wissenschaft, und das ist jetzt ein bisschen, insgesamt habe ich vorhin schon angekündigt, es ist ein bisschen arg abstrakt, weil ich ja nicht sagen will, was macht die Psychologie, was macht die Ökonomie. Die Leistung der Wissenschaft als Ganze ist, sie zeichnen ein Bild von der bürgerlichen Welt und ihren Einrichtungen. Indem sie, die bürgerliche Welt, eine Verwirklichung sinnvoller Prinzipien ist. Auf der Basis kennen sie dann die Welt wieder als mit allen ihren Mängeln übrigens. Das ist nicht der Punkt. Das sind dann die Probleme. Die guten Prinzipien der bürgerlichen Ökonomie zum Beispiel werden nie ordentlich verwirklicht. Weil sich einmal die Regierenden und einmal die Unternehmer und meistens die Arbeiter einfach nicht an die Gesetze des Marktes halten. Wenn sie sich dran halten würden, wäre die größte Harmonie. Aber es hält sich ja keiner dran. Also solche Lektionen kommen da raus. Lektionen der Art, die Welt ist eine vernünftige Einrichtung. Und alle Probleme, die es gibt, zeugen von einem unzureichenden Umgang damit. Das ist so eine Fassung von dem Nutzen, oder erstmal lassen wir den Nutzen noch weg. Das ist so eine Fassung von der Botschaft, die diese Fächer produzieren. Wenn man jetzt nach dem Nutzen fragt, dann besteht der Nutzen eben nicht darin, dass das praktisch nützlich wäre und man jetzt besser Ökonomie treiben könnte auf der Basis. Sondern der Nutzen besteht darin, dass die Leute mit allen schlechten Erfahrungen, die sie machen, eine Weltanschauung geboten kriegen, die das als sinnvoll erscheinen lässt. Dass diejenigen, die später die Positionen der Elite einnehmen, also lauter Herrschaftsfunktionen gegenüber dem gemeinen Volk ausüben dürfen und damit ihre Brötchen verdienen. Dass diejenigen ein Bewusstsein mit auf den Weg kriegen, dass sie an einer guten Sache wirken. Und dass die nötigen Härten, die sie vertreten müssen, alle im Namen eines höheren Guten, eines guten Gemeinwohls durchgesetzt werden müssen. Und sie deswegen dieses auch mit gutem Gewissen tun dürfen. Die Wissenschaft produziert nicht bessere praktische Ergebnisse, sondern für alle Beteiligten den Schein der Vernunft dieser Verhältnisse und damit auch den Schein der Vernunft der Rolle, die die Leute in ihnen spielen. Das ist als Leistung nicht gering zu schätzen. Denn immerhin, dies ist eine Gesellschaft, die funktioniert, die beruft sich auf den freien Willen der Untertanen, die braucht und will haben das freiwillige Akzeptieren dieser Lebensbedingungen. Und dafür, nur dafür, leistet die universitäre Wissenschaft was. Wie gesagt, alles ein Schluss aus, die bringen es überhaupt nicht zu wissen, sind aber ein Riesenapparat, der die Welt damit bereichert, dass sie sagen, wir spenden der Welt, wir spenden euch, der Öffentlichkeit, dem Staat, lauter bloß subjektive Sichtweisen. So, jetzt mache ich mal Schluss, da kann man sehen, was unzureichend war oder was ergänzungsbedürftig ist oder wo Widerspruch entsteht. Also wenn ich mich an Dilthey ordentlich erinnere, dann ist es Opposition, die ist auf der einen Seite gegen das Nicht-Erklären aus Kausalität, Nicht-Erklären aus Gründen. Merkt man schon, da ist nach der einen Seite hin schon eine unzureichende Form des Erklärens in Opposition zum Verstehen gesetzt. Unzureichende Form des Erklärens soll heißen, etwas aus Gründen erklären, etwas auf Ursachen zurückführen. Das ist eine Weise, wo man vom einen zum anderen geht. Man redet dann gar nicht mehr über die in Rede stehende Sache, sondern man redet über, was sie in die Welt gebracht hat, was ihr Dasein ausgelöst hat. Ja, wenn ich frage, was ist der Kapitalismus, frage ich eine andere Frage als, warum gibt's Kapitalismus? Weil warum gibt's Kapitalismus? Da bin ich schon irgendwo davor historisch. Gut, also das setzt da schon eine unbrauchbare Art des Erklärens in Opposition. Jetzt ist seines Verstehen, und bei Verstehen ist bei ihm ganz ausdrücklich, Erkennen dessen, dass es etwas ist, in dem dasselbe Wesen wie mein Geist, wie das, worum es uns allen geht. Also deswegen, die Geschichte ist was, muss man verstehen, und das versteht man immer dadurch, dass man es auf sich bezieht, indem man quasi sagt, das ist ein Anliegen, das verstehen wir, weil es geht uns auch darum. Also Wiedererkennen als etwas, was man schon als eigenes Subjektives in sich kennt. Das ist das, was mit Verstehen, also im enger methodologischen Sinn gemeint ist. Die Leistung ist dann schon das, was ich sage, nämlich vielleicht nicht gleich als Wunder wie geglückt erkennen die Sache, aber als, dass sie was menschlich allzu Menschliches ist. Dass es, was ist, ein Stück von uns ist. Der Trojanische Krieg, die Französische Revolution und so weiter. Verstehen. Ja, aus Motiven, die wir als Motive von Menschen, wie wir sie sind, erkennen können. Das ist die Leistung. Und es hat dann natürlich schon dieses, sich das als was Anverwandtes aneignen zum Inhalt, zur Botschaft. So, jedenfalls so erinnere ich mich an das. Und übrigens, es ist auch jetzt, abgesehen von dem, wie dieser Dilthey vor 100 Jahren das genau gemeint hat, das ist in der Tradition der gesellschaftswissenschaftlichen Erläuterungen durchaus genau so aufgenommen worden. Es gab dann in der Zeit der Frankfurter Schule, gab es dann den Satz, alles verstehen heißt alles verzeihen. Ja, das ist ja auch der Punkt. Verstehen ist billigen.
Ja, und jetzt das ist mit dem Instrument der Vernunft davon, dass ich den Skandal daran zu verdeutlichen. Wir könnten ja ein gutes Beispiel nehmen, die Schwierigkeit des abstrakten Bestimmungen zu beschäftigen. Es ist ja richtig gesagt worden, dass das Interesse des Naturwissenschaftlers, des brauchbaren Wissen, ohne Objektivität nicht zu haben. Für die Geist- und Gesellschaftswissenschaft wäre instrumentelles Denken, genau andersrum zu formulieren, indem das nützlich denken wollen, für die Gesellschaft nützlich, brauchbares Wissen abliefern wollen, nicht der Grund dafür, dass sie nichts Objektives rausbringt. Ein Beispiel dazu. Es gibt diesen seltsamen Berufsstand von Wirtschaftsweisen in unserer Gesellschaft. Seltsam einmal in der Hinsicht, ja, und der wird immer gefragt, der soll dreimal im Jahr oder fünfmal im Jahr seine Prognosen zum Wachstum abgeben. Seltsam in der Hinsicht, dass offenbar Anteil dieser Gesellschaft das Wissen Ökonomie, über die Ökonomie, nichts ist, was das Handeln der Praktiker in dieser Gesellschaft leiten würde. Das konzentrieren in 5 oder 6 sachverständigen Weisen und Experten und deren Annahmen und Institutsannahmen. Aber ansonsten kommt vom Bürger bis zum Kapitalisten offenbar jeder Mann im ökonomischen Amt sehr gut ohne jeden Begriff der Sache aus. Weil das sind ja die Experten. Das zweite seltsame des Berufsstands ist, dass wenn er gefragt wird im Staat, im Rat gegeben wird, mit der Frage, sagen wir mal, wie schaut nächstes Jahr das Wachstum aus? Dass der nichts daran findet, als Wissenschaftler zu antworten, jawohl, ich mag mich mal. Kein Jota Distanz einzunehmen als Wissenschaftler, als Mann der Theorie, mit keinem Jota Distanz an die Sache ranzugehen, sich überhaupt nicht erstmal zu fragen, in was für einer Welt lebe ich denn? Wie funktioniert denn diese Ökonomie, in der der bestimmende Zweck Wachstum ist? Und Wachstum heißt eine Geldsumme größer als vorher, mehr nicht. Das so selbstverständlich zu nehmen, das ist das Erste, was man festhalten muss, wenn man einen Vorwurf macht, instrumentelles Denken. Der Sache von vornherein überhaupt nicht auf den Grund zu gehen. Und es kommt ein großes Sondern stattdessen. Es ist genauso selbstverständlich zu nehmen, dass der Staat und überhaupt die ganze Gesellschaft ein unglaubliches Interesse an diesem Ding namens Wachstum hat. Und im Namen dieses Interesses, im Namen des Anerkennens, des anerkannten Problems namens Wachstum, das Denken überhaupt erst anzufangen, das ist instrumentelles Denken. Und wenn ich mich so auf die Welt beziehe, dass ich gar nicht wissen will, wie ist sie, sondern wie kann ich mich mit meinem Denken als Wissenschaftler für sie, im speziellen Fall, in Form einer Prognose und verschiedenen Dinge an nützlich machen. Dann treibe ich Ökonomie. Und dann geht der ganze schöne Kreislauf des Modellbaums, des methodischen Zusammenrechnens, welche Einflussfaktoren nehme ich im Unterschied zu anderen Studien, da kommt der ganze Affenzirkel des Pluralismus zustande. Der Nutzen, es ist ja gesagt worden, der Nutzen dieser Theorie, der ist gleich Null. Das ist die Quote, die man dann bedarf, wieder zusammenrechnet. Erste Erfahrung, der Nutzen aber auf der anderen Seite ist, eben diese Imagination, ja, was ist Wirtschaft? Wirtschaft, das ist ein von jedermann getrennt vor sich hinwerkender Prozess, da muss ich hineinschauen, um die Gesetzmäßigkeit herauszubringen, damit ich es besser eingreifen kann. Also dieses Bild, das ist von der Philosophie, dieses Bild der Gesellschaft als ein vor sich hin prozessierender Naturzusammenhang von unserer Gesellschaft, von Staatswegen mit Gesetzesmacher in Weg gebracht und so weiter, von uns wirklich in Gang gehaltenen Gesellschaft. Das wird imaginiert als ein Quasi-Automatismus, den man nur noch rausfinden können möchte, wie er insgeheim, nach welchen Regelungsgesetzmäßigkeiten er ginge, auf das man ihn besser beherrscht. Das ist das Bild, was da erzeugt.
An diesem Beispiel speziell, also an den Konjunkturprognosen, haben wir wieder noch einen schönen Fall von der Nützlichkeit und also was Nützlichkeit da heißt. Denn bei den Konjunkturprognosen, das ist ja inzwischen öffentlicher Gegenstand, die stimmen nie. Also die werden gegeben und ein Vierteljahr später müssen sie korrigiert werden. Das ist vollkommen klar. Und keiner sagt, ach Gott, dann hören wir doch auf mit dem Zeug. Sondern jetzt ist dieses... Der Staat will sich darauf einstellen können. Naja, zum Beispiel, wie das Steueraufkommen wächst. Also hat er Interesse daran, dass er weiß, wie es übermorgen mit dem Wachstum steht. Also beauftragt er welche, sagt es mir. Dass das nicht stimmt, was sie dann sagen, ändert gar nichts dran. Der Staat hat den Versuch, sich darauf einzustellen, unternommen. Auf der anderen Seite ist es, also dazu braucht er das, auf der anderen Seite ist es dann so, dann sagen die Weisen ihre Prognosen und ihre Ratschläge dazu. Es gibt ja immer die Doppelleistung für die Regierung. Es ist einfach einerseits die Prognose, dass sie irgendeine Zahl sagen, das Wachstum wird jetzt 1,4% sein im nächsten Jahr. Und es ist die Geschichte, was braucht Deutschland jetzt? Also was muss jetzt reformiert werden? Und nach der Seite hin, da dreht sich's wieder schön um. Da ist dann die Regierung bemüht. Also erstmal, sie bezahlt diese Ratschläge, die gegeben werden. Wenn die Ratschläge ihr nicht schmecken, hält sie sich nicht dran. Und dann sagen manchmal die Wirtschaftsminister, nur diese Professoren täuschen sich ja sowieso immer bei ihren Prognosen, wenn sie denen nicht gehorchen wollen. Wenn die Wirtschaftsweisen der Regierung was empfehlen, was die Regierung sowieso tun will, sagt die Regierung, sie tut es mit dem Segen der Wissenschaft. Und damit der Segen der Wissenschaft möglichst oft ausfällt und möglichst selten ein Widerspruch entsteht, ist jede Regierung bemüht, die Zusammensetzung dieser sieben Weisen in ihrem Sinn zu korrigieren. Da merkt man mal, wie da das Verhältnis von Politikberatung und Politik ausschaut. Die Politik ist bemüht, sich solche Politikberater zu konstruieren, die ihr Recht geben, damit sie der Wissenschaft folgen kann. Also in dem Fall wird deutlich, da gibt die Wissenschaft der praktischen Welt nichts vor. Sondern da gibt die praktische Welt der Wissenschaft vor, welche Experten sie haben möchte, damit die Experten nicht im Widerspruch zur Politik stehen. Also ganz schön vertrickst dieser Nutzen an der Stelle. Aber wie gesagt, man ist versucht, und es ist ja auch logisch, ein bisschen einzusteigen in, wie diese Wissenschaften dann ausschauen, was sie dann treiben. Dann ist man halt bei Ökonomie und nicht bei Pädagogik und so weiter und so weiter. Ich wollte jetzt erstmal das Augenmerk richten auf die abscheulichen und wissenschaftsfeindlichen Verkehrsformen, die an der Universität herrschen. Dass jeder, der über irgendeinen Gegenstand nachdenkt, eben wissen will, was es mit ihm auf sich hat, seine Bestimmungen wissen will, sich einen Begriff von der Wirklichkeit machen will, der fällt als Störenfried dieses Betriebs auf. Du fängst an und redest über irgendwas, das erste ist, die sagen, musst mal deine Begriffe definieren. Ja, das ist dieses, das heißt doch nichts anderes als, du musst mal deine Vorurteile auf den Tisch legen, dann gelten sie. Wenn sie die Vorurteile auf den Tisch legst, also wenn du zum Beispiel sagst, ich halte die Strafe für eine Erinnerung an Normen, ja, Soziologen sagen sowas. Und wenn du sagst, das ist meine Definition der Strafe, dann hast du eigentlich die ganze Theorie, ist dann die Definition. Da ist eigentlich alles schon fertig. So, diese Tour, du musst deine Vorurteile auf den Tisch legen. Wer das nicht tut, wer sagt, ich habe keine Vorurteile, ich rede über die Sache. Und wenn du in dieser Sache widersprechen willst, dann sag, was du anderes über die Sache weißt. Wer so auftritt, fliegt in diesen Laden raus. Also das ist, was jetzt heute eigentlich das engere Thema sein sollte. Diese Praktiken des nicht sachlichen Nachdenkens. Ein Nachdenken, das sich dauernd mit dieser besprochenen Moral des Denkens kontrolliert, korrigiert und selbstverständlich, wo der eine den anderen mit diesen, entlang dieser Sitten und Gebräuche daraufhin kontrolliert, dass er auch wirklich nur instrumentell über die Dinge nachdenkt, wirklich nur bloß subjektive Weltanschauungen produziert und nicht grad an über die Objektivität nachdenkt. Ich weiß nicht, jeder Mensch, der irgendwo ein Interesse hat, so nach dem Muster, was die Geheimnisse der Kunst sind, ich möchte sie wissen oder so, jeder, der mit sowas an die Uni geht, wird tief enttäuscht, weil in der Richtung ist immer nichts geboten. Du kriegst nur diesen Methodenkram, unter den dann die Sachen subsumiert werden. Ja, wir haben es jetzt vor kurzer Zeit in unserer Zeitschrift gemacht. Es gibt einen Armutsreport. Und kaum sagen sie, jetzt erklären wir mal, wie es um die Armut in Deutschland steht, ist das allererste, Armut ist schwer zu definieren. Und dann geht's weiter. Ja, weil das hängt von Werten und Bewertungen ab und die hat der eine und der andere nicht. Und dann am Schluss kommt raus, die ganze Schwierigkeit, die sie beklagen, kommt bloß davon, dass sie gar nicht sagen wollen, was Armut ist, sondern dass sie ja Definition suchen, die zwischen der Armut, die universell ist und zwei Drittel des Volkes betrifft, und der Armut, die sie kritikabel finden, ergrenzt ziehen wollen. Und das geht natürlich nicht objektiv. Das glaube ich schon, dass das eine Frage der politischen Einstellung ist. Aber weil sie gar nicht objektiv reden wollen, haben sie ein Problem und über das Problem geht dann der Artikel oder der Armutsbericht. Die Hälfte vom Armutsbericht oder der ganze theoretische Teil des Armutsberichts ist, das Problem Armut zu definieren. Also es sollte auch eine Hilfe zur Wiedererkennbarkeit sein. Wer an der Uni sich rumtreibt und Examensarbeiten und so weiter schreiben muss, der muss doch all diesen Zirkus kennen. Und der muss doch angeekelt sein von dem Antisachlichen, auf das er da verpflichtet wird. Gut, haben wir noch Angebote und Redebeiträge. Also wenn nicht, dann machen wir mal Schluss.